Fröhliche Weihnachten, lieber Rafa.
Fröhliche Weihnachten, lieber Olli.
Jetzt sitzen wir hier heute am Heiligen Abend zusammen und nehmen einen schönen Podcast auf.
Ja, unseren letzten gemeinsamen Podcast in diesem Jahr, an diesem besonderen Tag.
Ja, und wir hoffen, dass ihr was mitnehmen könnt. Ein bisschen Ruhe, ein paar Gedanken, Kraft und Mut fürs nächste Jahr. Und wir haben uns gesagt, wir gucken uns mal die Weihnachtsgeschichte an und überlegen, hat die überhaupt noch was mit uns hier heutzutage zu tun? Können wir da noch Ideen, Kraft, Mut draus schöpfen? Was hat dich bei der Weihnachtsgeschichte immer schon auch als Kind am meisten fasziniert?
Puh, also was natürlich das Bestimmendste an der Geschichte war, dass sich automatisch zum Ende des Jahres das Leben verlangsamt hat. Und wir alle, also die Familie, die Freunde, Bekannte, die Nachbarschaft, die Welt um dich herum, die ja viel kleiner war damals wie heute, hat sich eingestimmt und auf diesen einen Tag, ich will sagen, hingearbeitet, aber irgendwie dann doch hingearbeitet. Und es ist, ich finde, das hat bis heute an Zauber nicht verloren. So, ja. Das ist so ganz tief hinterlegt. Und ich finde auch, wo du es dann gesagt hast, die Weihnachtsgeschichte, und dabei spielt jetzt keine Rolle, welchen Glauben man hat oder auch nicht, ist ja eine wunderbare universelle Geschichte, die an Gültigkeit nicht verloren hat. Findest du nicht auch?
Ja, absolut. Nein, finde ich wirklich. Und du sagst es ja gerade, da kann man zu Religion oder zu welcher Religion auch immer stehen. Ich glaube, man kann auch so Geschichten, und die Menschen haben damals ja einfach Geschichten erst weitererzählt und dann irgendwann ja aufgeschrieben, die sind ja vollgepackt mit Sachen, aus denen man was lernen kann. Und deswegen freue ich mich, mit dir heute da mal drauf zu gucken. Ja, für mich ist der Heilige Abend auch immer eigentlich so ein Moment, eigentlich so, da kehrt so ein bisschen Stille ein und Ruhe, das hast du ja auch schon gesagt. Mir Sachen verlangsamen. Ich finde auch immer, wenn man rausgeht irgendwie an Weihnachten und nicht mehr so viele Menschen dort unterwegs sind und sowas, dann hat es schon so ein bisschen Ruhe und Stille oder mehr als sonst auch vielleicht an einem Feiertag. Wann war denn in diesem Jahr für dich mal so ein Tag? Ich meine, wir haben eine wilde Zeit gerade, aber gab es in diesem Jahr irgendwie für dich Momente der Stille auch unterm Jahr?
Wow, tolle Frage. Weil dieses Jahr war wie so ein Durchrauschen gefühlt. Also die gibt's natürlich bei mir immer wieder, so vor allen Dingen, wenn ich zu Hause bin, in so kompakten Segmenten, also sehr verdichtet dann für den Zeitraum da draußen. Aber nicht so, dass ich gesagt habe, das ist jetzt so, dass ich mich jetzt da noch erinnern könnte. Ja. Aber ich habe natürlich diese Momente der Stille. Sonst würde ich ja eine Uhr drehen.
Und hast du da vielleicht auch auf deinem Hof, ehrlich gesagt, oder?
Ich meine, genau.
Das war jetzt zu sagen, nur dass du immer in der Welt rumreist, aber immer wieder zurückkommst. Auch wenn du auch nur einen Gig irgendwo auch in Deutschland oder so hast, du fährst abends eigentlich immer zurück, du bleibst nie mehr Nacht, weil du immer auch auf dem Hof gebraucht wirst. Ist der Hof so dein Moment der Stille? Ist das so deine Krippe im wahrsten literally speaking?
Na, was hier noch viel besser zu passt, wenn wir jetzt in der Weihnachtsgeschichte bleiben, dann ist ein prägendes Element der Stern von Bethlehem. Und wenn man jetzt ja durch die Städte geht oder durch die Dörfer fährt, da kann das ja sehr überladen sein aus dieser amerikanischen Perspektive. Bei uns zu Hause am Hof hängt eine Hofeinfahrt, also wo links dann die Werkstatt ist und die große Halle, ein großer Stern, der hat bestimmt so von den Sternspitzen so 3 Meter im Durchmesser. Und er leuchtet. Und dann hatten wir irgendwann mal die Debatte, dass der um 10 Uhr ausgehen sollte. Da meinte ich, nein, der muss die ganze Nacht durchleuchten. Und dann meinte meine Familie, aber weil da kommt doch keiner. Ich so, doch, das ist einfach ein Zeichen in dieser Zeit, dieses Licht. Und jetzt, wenn ich jetzt in diesem Bild bleibe von dem Stern bei uns zu Hause, dann ist es natürlich für mich ein viel weiteres Bild. Er führt mich immer, das ist ja dieser Ort, an dem ich diese Geborgenheit habe, an dem ich diese Ruhe habe, an dem ich diese sehr starken, der sehr starke Gefühl von mir bedient, ob das Schutz ist oder auch die Familie und die Liebe und vor allen Dingen dich aus dem Leben rauszunehmen. dich für wie auch lange, wie lange auch immer aus diesem Leben rauszunehmen und die Türe in Anführungsstrichen hinter dir zuzumachen oder das Hoftor oder das Scheunentor hinter dir zuzumachen.
Ja.
Und das, finde ich, ist auf der einen Seite ein starkes Bild und das ist heute so bedeutsam.
Ich greife das nochmal auf das Motiv mit dem Licht. Also weil der Stern von Bethlehem war ja eigentlich auch die Orientierung, hat die beiden ja quasi auf, und dazu muss man ja sagen, diese ganze Geschichte ist ja auch in dem Setting angelegt, da ist es ja auch nicht alles cozy, da ist es ja ähnlich wie heutzutage Irrungen und Wirrungen, politische Unsicherheiten, die beiden mussten irgendwie hochschwanger durch die Gegend ziehen, das ist ja auch kein Zuckerschlecken. Es gab keine Bleibe für sie. Ja. Mussten in irgendeinem schäbigen Stall da irgendwie absteigen. Und dann gerade dieser Stern da, der einem Orientierung gibt. Ja, ich glaube, das Licht ist ja auch klar ein Zeichen für hier gehörst du hin, hier bist du, das ist dann dein Safe Spot. Aber gleichzeitig ist es ja auch Orientierung. Und ich glaube, gerade heute, wenn man die Karte nicht mehr richtig versteht oder vielleicht nicht mehr lesen kann, weil es alles so komplex wird, da leuchtet da oben was. Wenn du das mal so auf die Jetztzeit überträgst, so auf KI, neue Arbeitswelten und so weiter, erleben wir da vielleicht auch so gerade so eine kollektive Desorientierung und brauchen so einen Stern?
Ja klar, ich glaube, wir brauchen umso mehr. Es bedarf, oder andersrum, wenn wir verstehen, dass, also wenn wir per se mal den Paradox dieser Unterschiedlichkeit akzeptieren, dass auf der einen Seite du kein Gefühl hast, wo das Ende davon ist, von dem, was gerade passiert. Und genau das Gegenteil ist vielleicht jetzt die Tage mit deiner Familie und dieses Zuhause und wo du feststellst, wie wenig es eigentlich braucht, um bei dir starke Gefühle auszulösen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ja, wie wenig es eigentlich braucht. Und dass genau nur in diesem Spannungsfeld auch etwas Neues entstehen kann. Ja, also auf der einen Seite die Unsicherheiten, die Realitäten, die Dynamik mit all dem, was da kommt, zu akzeptieren. Zu sagen, okay, ich akzeptiere das jetzt. Und auf der anderen Seite aber genauso zu wissen, dass es genau diesen Ort gibt, wo du weißt, hier ist die Welt für dich in Ordnung. Hier hast du diese Verlässlichkeit und hier hast du diesen Halt, den es braucht. Und hier hast du diese Wahrhaftigkeit. Und hier hast du auch die Aufmerksamkeit vielleicht, die du dir wünschst, ja, von deiner Umgebung.
Ich glaube, auch ein Punkt ist ja, dass Orientierung nicht unbedingt nur durch Kontrolle entsteht, was viele ja, glaube ich, hoffen, ja, dass ihnen immer klar sagt, wo es hingeht, sondern auch dass man sich auf das Wesentliche fokussiert. Also gerade wenn die Auswahl an Sachen so groß ist, dann zu sagen, okay, egal wie wüst es da draußen ist, ich konzentriere mich auf das Wesentliche. Was glaubst du denn, was heute Unternehmen und Organisationen für einen Stern gebrauchen könnten?
Oh, das ist eine richtig schöne Frage. Ich hatte jetzt ein paar Termine im Bayerischen Wald, für den ich ja schon eine hohe Zuneigung empfinde. Ich will nicht sagen, ja, oder vielleicht Liebe. Mag immer wieder, wenn ich da rausfahre. Und hat es mit Unternehmern zu tun. Und Unternehmerinnen dort. Und die da in diesem tiefen Wald ihre Unternehmen haben. Viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen natürlich aus der Nachbarschaft, aus der Umgebung und die von dort aus an tollen Ideen oder an Problemen arbeiten und dafür Lösungen finden. Und was tief bei denen hinterlegt ist, ist aus diesem Verständnis, und jetzt wird's super interessant, der Historie, also des Handwerks, des handwerklichen Könnens, der Verbundenheit mit der Natur, mit der Umgebung, den Ritualen, die es doch gibt, die da verortet sind, mit der Grundordnung, die es bedarf, wenn man dort lebt, und die dann aber für sich sagen, hey, wir müssen aufbrechen, denn dieses Produkt und dieses Service oder das Geschäftsmodell, das greift nicht mehr. Und dann ist da die Ansprache der Unternehmerin, du siehst den Leuten das Funkeln in den Augen und dann brechen die auf. Und genau das, glaube ich, braucht es. Es braucht diese perspektivischen Bilder aus dem Jetzt heraus, den Menschen ein Bild zu vermitteln einer vor uns liegenden Welt und den damit verbundenen Möglichkeiten. Und jetzt wird's interessant und damit auch bei seinem Gegenüber das Versprechen abzuringen, dass ihr einen Beitrag dazu leisten müsst. So. Und dann sitzt du dann so und dann kriegst du Gänsehaut und denkst, wow, wirst du am liebsten mitmachen. Ja? Und das hat eine enorme, und jetzt passiert eins und das setzt eine enorme Energie frei. Und ich würde jetzt fast sagen, es gibt diesen dummen Spruch, da ist die Welt noch in Ordnung. Aber da ist die Welt noch in Ordnung. Und ich habe ja in der letzten Zeit meinen Fokus auf so Regionen auch nochmal draufgelegt, die in einer anderen Taktung in dieser Welt bestehen.
Wenn du da drauf kannst, du hast gerade andere Orte gesehen, das ist auch spannend. Ich meine, wir können ja auch, obwohl das nicht hier bei uns ist, können wir trotzdem viel lernen. Ne? Und was ist das, was hast du dieses Jahr am, wenn du vielleicht ein, zwei Sachen rauspickst auf deinen Reisen, was hat dich am meisten beeindruckt, was hast du am meisten gelernt? Am meisten ist jetzt falsch, oder was war das, was am nachhaltigsten hängen geblieben ist?
Also, ein Erlebnis aus der jüngeren Geschichte, aus meiner letzten Reise, ich war ja in China, mit dem VDMA und in Shanghai war ich in der Bibliothek und packe mein GPT aus und fotografiere 8 oder 9 Bände und dann schmeißt mein GPT raus. Das sind 9 Bände von 36.000 Bänden. Achtung, 36.000 Bänden der 4 großen Schätze von China. Also ein Kaiser 1750 rum kam auf die Idee, das gesamte Wissen des Landes niederzuschreiben. Und die 4 Schätze sind einmal die Philosophie, die Kunst, die Musik und ich glaube die Geschichte. Und über 10 Jahre haben Bibliothekare und Kuratoren daran gearbeitet. Und dann habe ich mir gedacht, Junge, was für eine Tiefe, was für eine intellektuelle Tiefe dieses Land hat. Und was das für so ein Land bedeutet. Und dann war mir klar, China hatte eigentlich nur diese gefühlten 200 schlechten Jahre vom Opiumkrieg bis irgendwie vor 20 Jahren. Und jetzt ist das anders. Also, dieses Thema Herkunft, Zukunft entsteht aus Herkunft. So. Und das war für mich nochmal so ein enormes Beispiel, wie wichtig das ist. Jetzt auf uns projiziert, überleg mal, wir sprechen vom Land der Dichter und Denker. Die wenigsten kennen einen der besten Universalforscher der Welt, Alexander von Humboldt. Also wir könnten Gleiches tun. So. Und das auch als eine Blaupause zur Gestaltung unseres Morgens. Das war mal so eine Erkenntnis.
Ich glaube ja, dass wir auch noch, ich glaube gerade hier in Deutschland oder in Europa auch viel im Ausland auch über das Thema Veränderung, ich sage immer, man muss die Veränderung umarmen, ja, also eine positive Konnotation von Veränderung machen. Ja. Genau, sehr schön. Und ich denke auch gerade hier, wenn wir zurück auf unsere Weihnachtsgeschichte kommen, also für die beiden eine Riesenveränderung, also nicht nur, dass sie durch die Welt irgendwie ziehen, sondern sie werden auf einmal auch zu einer Familie, sie wachsen, kommen ja viele Veränderungen zusammen. Ja, und und das Ganze ist aber natürlich, wenn du das anguckst, da sitzt irgendwo ein kleines Säugling irgendwo in so einer runtergekommenen Krippe. Das ist ja auch eine Geschichte von Verletzlichkeit, ne? Und Zerbrechlichkeit. Ne? Das so neue Ideen ja auch, wenn man das jetzt mal so ein bisschen überträgt. Dass man sagen kann, okay, man kann viele Sachen, ja, könnte man als Schwäche sehen. Aber speziell diese Geschichte erzählt uns ja eigentlich die Geschichte von Verletzlichkeit als Ausgangspunkt einer ganzen Bewegung nachher, ja, und eben nicht als Schwäche, ja. Und wir leben in so einer Kultur der Überoptimierung. Wir haben KPIs und Effizienz und sowas. Und die und ich glaube, also meine Hypothese, da würde ich gerne eine Meinung zu hören, ist, aber die wahren Zukunftskompetenzen stehen, glaube ich, in den Räumen, in denen wir diese Unsicherheiten einfach zulassen. Ne? Du bist auch ein großer Freund der Ambidextrie, ne? Wie wir solche Räume schaffen, ja, Resonanzräume schaffen. Wie siehst du das? Wo erlebst du das?
Ja, bin da total bei dir. Nimm nur so 2 Begriffe. Nimm mal den Begriff der Gastfreundschaft oder im Englischen der Hospitality. In der New York Times war ein interessanter Bericht über die älteste Hotelfachschule der Welt in Lausanne. Und der Autor kam am Ende auf diese eine zentrale Erkenntnis: bei allem, was die Studentinnen und Studenten dort lernen, ist eine Sache, die heraustragen in die Welt, die Aufmerksamkeit. Sprich, in dieser Sekunde den Gast in seiner Unterschiedlichkeit zu erkennen und ihm für diesen Moment dieses Gefühl zu geben, dass du ihn in Anführungsstrichen abgelesen hast und was auch immer er in diesem Moment bedeutet, dass du ihm das gibst. Und dass du sogar so weit gehst und den Gast in seiner kulturellen Prägung und Unterschiedlichkeit erkennst, und dass das noch auf dein Verhalten, also dass das noch ein großer Grundteil deines Verhaltens ist. Und das bedeutet natürlich auch, diese Art der Gastfreundschaft oder Hospitality, ein hohes Maß einer Aufmerksamkeit. Und dass die Welt natürlich da draußen der Feind der Aufmerksamkeit ist, mit all den Möglichkeiten, die wir haben, abzutauchen. Wir hatten ja jüngst noch mal drüber gesprochen, über die verlorene Disziplin der Aufmerksamkeit. Und wenn du nur diese zwei Punkte nimmst, kannst du Räume, also Räume haben ja eine Körpersprache. Und das ist die hohe Kunst in der Architektur und im Design, dass es genau diese Körpersprache adressiert. Oder nimm mal die Idee vom Guido Bayer mit den 77 menschlichen Bedürfnissen, die du auch in der Körpersprache hier abbilden könntest. Und dann passiert nämlich eins, worum es geht und auch, was wir jetzt vielleicht in dieser Zeit erleben. Ich spreche da dann von so einem Resonanzraum. Der Raum, der dann mit dir etwas macht. Und der macht dir etwas, der augmentiert dir auch was. Und dann passiert eins. Und wenn dem so ist, dann hast du auch, dann ist es dir einfacher, Verletzlichkeit zu zeigen in dieser Sekunde, weil du das Gefühl hast, der Raum schützt dich. Aber auch, es ist einfacher, Mut zu zeigen, ja, für etwas einzustehen. So, aber der Raum könnte auch anregen, dass man sich streitet, ja, also dass man sich im Positiven streitet, also dass man sich erstmal zuhört, aber dann für seine Meinung einsteht und auch im Positiven in den Infight geht. Und die Instagramisierung der Welt hat natürlich aus dem Ganzen so einen Brei und so eine Brühe gemacht, weil wir darüber natürlich auch verlernt haben, hinzuschauen. Und das ist ja auch interessant. Also wenn ich über die verlorene Disziplin der Aufmerksamkeit spreche, bedingt das ja auch, dass wir es verlernt haben, hinzuschauen. Also zu beobachten, ne? Und diese Details wieder für sich zu erkennen. Ja. Und jetzt zurück zur Weihnachtsgeschichte. Überleg mal, wie viel Zeit du als Kind vor der Krippe verbracht hast und hast die einfach nur angeschaut. Also gib dir das mal. Ich war ja Messdiener und dann sind wir immer noch nach der Messe immer noch in die Krippe gegangen und dann war das Licht abgedunkelt und da haben wir einfach nur die Krippe angeschaut. Ja, die dann der Herr Mirbach, der Schreinermeister, aufgebaut hat.
Ja, das ist schön. Ja, ich habe immer bei unserer Krippe zu Hause, ich habe immer eher mich gefragt, wieso die Kerze quasi diesen Palmdings so dreht. Weißt du, habt ihr das auch gehabt? Das ist auf so einem dünnen Draht oben, dieser Palmdings drauf, mit so kleinen wie so eine Windmühle und die Kerze war drunter. Ja, da kam wahrscheinlich schon der frühe Ingenieur bei mir durch. Ich mache alle Stimmung kaputt. Aber was ich zu Hospitality sagen wollte, ob wir mal da nochmal in den Rückblick gehen. Ich habe dieses Jahr einen tollen Podcast gemacht mit dem Philipp. Philipp Kirnbauer aus Wien, den hast du ja auch gehört.
Der Legenden-Podcast.
Der legendäre Podcast. Und ich finde, der hat einen tollen Blick auf Hospitality. Also wenn ihr da Lust habt, schreibt gerne den Link in die Shownotes, hört euch den nochmal an. Und ich war mit Folio auch in Wien auf so einer Konferenz, wo es tatsächlich auch um Hospitality geht. Und genau dieses Thema, man merkt, dass diese Branche, ich habe das Gefühl, dass diese Branche echt verstanden hat. Also ich glaube, da gibt es noch einen weiter Weg zu gehen. Aber was ich da so dann mit den Menschen aus der Branche, seien es Hoteliers oder Gastronomen oder auch die Zulieferer, ich glaube, die haben gecheckt, dass das auch eine Riesenchance ist. Ne? Also das war ja diese Idee der Zerbrechlichkeit auch, ne, zu sagen, okay, wir sind vielleicht vermeintlich, geht es hier gerade den Bach runter, aber eigentlich ist das eine Stärke, die wir daraus irgendwie, wenn wir das richtig lesen, wenn wir die richtigen mutigen Entscheidungen fällen, daraus auch wieder eine Stärke machen können. Du hast, wenn ich vielleicht mal einen Schritt weiter in unsere Geschichte gehe, du hast gerade gesagt, diese Aufmerksamkeit, die beiden, also wie hast du es so schön genannt, die Kunst der Aufmerksamkeit? Nee, wie hast du es genannt?
Die verlorene Disziplin der
Aufmerksamkeit.
Die verlorene Disziplin.
Die verlorene Disziplin, ja, die haben wir ja heute vielleicht verloren, aber damals, die beiden haben Aufmerksamkeit von auf verschiedenen und unterschiedlichen, ich sag jetzt mal, Gruppen bekommen. Ne? Es waren die Hirten, die direkt da waren, aber dann haben sich auch die Weisen aus dem Morgenland auf den Weg gemacht. Ja, und im Vorgespräch gesprochen und hast du gesagt, das ist ein super Bild. Ne? Das heißt, die einen sind intuitiv, spontan, ja, eher bodenständig. Mhm. Also, mal gucken, was da so los ist, cool. Ja. Und die anderen wissend, forschend, systematisch, die haben das sehr genau gesehen, sind losgezogen, vollgepackt mit den entsprechenden Geschenken. Wie guckst du auf dieses Bild jetzt in der Geschichte? Was macht das mit dir?
Ja, und jetzt erinnere dich an meine Ausführung zum Bayerischen Wald. Das ist ein wunderbares Bild. Wenn ich jetzt an diese Hirten denke, dann denke ich an die Unternehmerinnen und Unternehmer oder an die Menschen, die dort ihre Arbeit verrichten. Ja, da ist ein Problem, da muss was gelöst werden. Es gibt ein komplexes Bauteil für irgendeinen Luftfahrtkonzern und dann lösen die das vor Ort und machen das so. Und das ist, ich finde ja auch, das ist ja eine wunderbare Rolle, also diese Rolle des Hirten, wenn man die mal in diese Neuzeit so übersetzt, der ja dann unmittelbar handeln muss. Und die Weisen aus dem Morgenland, das ist natürlich jetzt, wenn ich jetzt überlege, für mich habe ich natürlich immer wieder Menschen, denen ich folge und wo ich mal reinhöre und die mich dann überraschen. Das können ja heute Volkswirte sein, die einem Anleitung und Orientierung geben. Das können heute Forscher sein, die von ihren Reisen und ihren Erlebnissen berichten und du dir dann die Frage stellst, ja, was bedeutet das denn für mich? Und das können Wissenschaftler sein, aber auch Protagonisten. Aber das zentrale Element ist ja eins, dass man sich dem nicht entzieht. Und wenn man jetzt die Geschenke betrachtet, die damals mitgebracht haben, dann würde man ja sagen, heute sind das Artefakte. So, also wenn heute ein Polarforscher, 400 Meter ins Eis bohrt und dort die Zeugen einer Zeit rausholt, dann sind das ja Artefakte. Oder was auch immer, womit auch immer die uns konfrontieren. Und ich glaube, was hier wichtig ist, um in dieser Geschichte zu bleiben, die Offenheit und die Neugierde dafür zu haben, und sich die Frage zu stellen, was bedeutet das denn für mich oder für mein Leben? Und was bedeutet das für die Arbeit, die ich mache? Und auch hier wieder zurück zu diesem Thema der Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit ist ja die Grundlage gewesen für alles, was überhaupt neu entstehen konnte. Und jetzt gehen wir zurück zu dieser Welt, die uns ja komplett berauscht mit den ganzen Medien. Übrigens, wir waren ja bei der Mutter von TikTok, ByteDance, und die erzählten uns, dass das chinesische TikTok, ich weiß jetzt nicht, wie der Name, kriege ich nicht mehr hin, da geht gerade was komplett durch die Decke, das sind Dramen. 90 Staffeln, aber eine Staffel hat nur 60 Sekunden. Achtung, 60 Sekunden. Gib mir, also wenn du da angekommen bist, verstehst du, was macht das dann mit dir? Und jetzt kommen wir wieder zurück. All das, was ich gerade gesagt habe, hilft uns dem zu entziehen für eine gewisse Zeit. Ja? Ich sage ja gar nicht, dass wir jetzt da in die Höhle zurückgehen oder dass wir auch unseren Bethlehem-Stall nie verlassen sollten. Darum geht es ja gar nicht. Aber es geht darum, dass wir immer wieder für uns diesen Moment finden, das zu tun.
Wenn ich so drüber nachdenke und mir diese beiden Gruppen angucke, also es ist einmal dieses Spontane, das Intuitive und auf der anderen Seite dann doch eher dieses analytische, ja schon fast mathematisch berechnende, diesem Stern hinterher zu reisen und zu wissen auch, dass da was passiert. Ich finde immer, wir brauchen auch in den Organisationen eigentlich diese beiden Talente, wenn man so will. Wir brauchen das Intuitive, das Ausprobieren, das mal auch was diese Neugier, und gleichzeitig braucht man natürlich auch das Analytische, das uns auch auf einem on Track hält und auch sagt, okay, wir können ja nicht einfach nur irgendwie in der Gegend rumspinnen. Und wie sagt man so schön, man nennt das ja so Ambidextrie, ne, diese Beidhändigkeit, dass das Unternehmen beides können. Auf der einen Seite in diesen Explore-Modus kommen und Sachen ausprobieren und gleichzeitig aber auch exploit das, was sie können, gut machen, da sich orientieren, wo geht's denn da in welche Richtung weiter. Und ich finde, beides hat seine Berechtigung, ja, aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass das sozusagen, wenn ich nur eins mache, dann habe ich immer dann fehlt mir immer so ein Stück, ne? Und das heißt, wie guckst du drauf? Würdest du sagen, wir bräuchten mehr Hirten oder mehr Weise? Oder was würdest du sagen? Oder haben wir die gute Mischung? Oder was müssen wir jetzt für 2026? Müssen wir weiser werden oder mehr Hirte?
Also, du hast ja vorhin, wir haben ja über die Erkenntnisse geredet, und es gab eine andere Erkenntnis, die wunderbar darauf passt. Christa Schanzeras teilte mit mir einen Artikel Da ging es um Spreadsheet-Founder versus Artist-Founder. Also worum ging es? Du hast Startups und da gibt es Gründertypen oder Gründerentypen, die sind die Spreadsheet-Master. Die sind die Könige der Excel-Tabelle. Die lesen eine GNV in Bruchteilen von Sekunden oder ein Balance-Sheet. Und das Gegenteil davon ist der Artist-Founder. Getrieben aus einer tiefen Vision, der die Grenzen der Physik auslotet oder der Chemie mit einem komplett neuen Produkt um die Ecke kommt. Und dann hast du das gelesen und denkst, wow, wer wärst du wohl? Jetzt kann man sich vorstellen, dass dagegen nicht der Spreadsheet-Founder wäre. Aber es braucht beides. So, also in einer gelungenen Unternehmung brauchst du genau diese zwei Protagonisten, den Spreadsheet-Master und den Artist-Master. Und nur daraus hast du überhaupt die Grundlagen eines Betriebssystems, was zwischen Stabilität und Erneuerung navigieren kann. Ja? Also was heißt das auf deine Frage? Hey, wir sind verdammt zur Unterschiedlichkeit. Und es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, aus dieser Ich-Perspektive zu verlassen und den massiven Paradox dieser Unterschiedlichkeit, ich würde mal sagen, zuerst zu ertragen und dann zu entdecken, welche Möglichkeiten sich ein Stabhaus erschließt.
Und also, bitte.
Und wenn man jetzt für sich erkennt, dass es wie bedeutsam diese Unterschiedlichkeit ist, also auch, oder wie ideal diese Konstellation ist, dass eine Unternehmensleitung zwischen dem Spreadsheet-Master und dem Artist-Master besteht, dann ist doch die nächste Stufe, dass wer auch immer man in der Rolle ist, diese Unterschiedlichkeit zuerst einmal erträgt und dann aus dem Ertragen ins Begreifen kommt und die Potenziale dieser Unterschiedlichkeit für die eigene Organisation versteht. Ich meine, in der Familie ist das ja genauso. Meine Frau und ich, wir sind sehr unterschiedlich. Aber genau diese Unterschiedlichkeit ist die Grundvoraussetzung dafür, dass der Hof überhaupt funktioniert. Ja, weil jeder einen anderen Blick drauf hat auf die Sache oder das, was ich übersehe, das wird meiner Frau nie passieren. Und dafür, wofür sie Sorge trägt, da würde ich vielleicht keine Sorge für tragen und umgekehrt. Ja? Und da auf deine Perspektive zurückzukommen mit dieser Frage, die du hattest, wie ist das heute? Hey, es ist wichtiger denn je, denn wir haben eins gemacht, wir haben Minimis geschaffen, wir haben über die HR-Abteilung Schablonen gelegt und was wir darüber verloren haben, diese ganz einfache Begrifflichkeit, Menschen mit Ecken und Kanten. Wir sind ins Gefallen gekommen und das Gefallen, das nützt uns nichts. Und in einer Zeit, in der technologisch alle die Möglichkeit haben, alles zu tun, ist die Unterschiedlichkeit und diese vielen Graustufen dazwischen das wichtigste Fund, was eine Unternehmung haben kann. Oder du als Person.
Ich finde, das ist immer so leicht gesagt, Ralf, ich stimme dir vollkommen zu, aber vielleicht hast du auch oder haben wir vielleicht zusammen ja auch ein paar Tipps, was man so einfach in 2026 vielleicht machen kann. Gibt so quasi einfach kleine Übungen dafür. Weil ich finde, das sind so Sachen, das sind immer so ne, plakativ, das versteht jeder, aber ich erlebe halt oft, dass das halt einfach niemand so richtig dann auch umsetzt. Die Leute sagen mal, ja, stimmt, aber eigentlich passiert nichts. Da beschwerst du dich auch immer drüber, dass die Chinesen sind viel schneller als wir und so weiter und bei uns. Und das sehe ich ja auch, ne? Wir sehen die Sachen, wir wissen das, wir sind gut darin, das auch zu beschreiben, was schief geht. Aber ich habe das Gefühl, dass speziell wir hier irgendwo oft daran scheitern, dass wir so den ersten Schritt des Marathons nicht gehen. Mhm. Hast du da aus deiner eigenen Erfahrung oder von dem, was du gesehen hast, so Kleinigkeiten, die man machen kann?
Mhm. Und ich finde jetzt, also ich habe die Erkenntnis bekommen, dass genau dieser erste Schritt oder die kleinen Schritte die Falle sind. Die helfen uns jetzt nicht mehr. Ich will das mal anders erzählen.
Okay.
Also angenommen, du hast jetzt eine Unternehmung und du bist im Maschinenbau tätig. Und auf einmal entdeckst du, dass auf einmal ein Akteur aufpoppt in deinem Ökosystem, den du vorher nie gesehen hast. Und der irgendwie einen geilen Coup gelandet hat. Dann lade ich mittlerweile immer ein, zu sagen, hey, wir dekodieren mal dieses Unternehmen. Wir dekodieren mal, so wie ein Interpol-Typ, der ein Profil erstellt, versuchst du das Unternehmen zu zerlegen, in seine Einzelteile, die genau das möglich gemacht haben. Was war eigentlich der Gründungsimpuls dieser Firma? wer ist eigentlich die Unternehmerin, der Unternehmer? Was ist der Background? Was ist die Vision? Was treibt die an? Was waren die Schlüsselmomente des Marktzutritts? Warum hat er auf einmal so ein Wachstum? Ja? Wo ist er eigentlich aktiv? Und dann werden die Leute sagen, wo soll ich das herkriegen? Hey, an dieser Stelle, herzlichen Glückwunsch, ChatGPT weiß alles. Ist so. Ja, ich mache ja diese Übungen mit Kommunen oder mache das mit Industrieunternehmen oder mit DAX-Konzernen. Und die Leute sind komplett weggeflasht, was sie alles erfahren. Und dann reibst du nur die Augen und stellst fest, und jetzt Erkenntnis des Tages, wie tief du in deiner Denkschule und Industrielogik verhaftet bist. So, also wenn die eine Erzählung von mir ist, es reicht nicht mehr den Tellerrand, über den Tellerrand hinauszudenken, sondern die Küche zu verlassen, ist meine zweite Erzählung, vergiss die kleinen Schritte, mach einen Sprung. Denn das, was dazwischen ist, braucht kein Mensch mehr. Ja, so. Und jetzt, was braucht man dafür? Gerd Polt würde sagen, Toleranz. Wir müssen auch mal, Toleranz bedeutet auch aushalten, ertragen. Ja, so. Und das wird leider in keinen dieser Change- und Wirtschaftsbücher vermittelt. Denn die sind aus der Welt der Schablonen.
Mhm. Ja, auch das wieder sind Dinge, ich stimme dir komplett zu. Ich erlebe nur oft halt, auch wenn ich gerade, ich arbeite ja viel auch mit Führungskräften, auch gerade so im mittleren Management, wie man so schön sagt, in dieser Sandwich-Position, die immer dann, keine Ahnung, zu mir geschickt werden, und sagen, ja, bring dem mal, keine Ahnung, agiles Arbeiten bei, bring dem mal irgendwie modernes Zeug bei, was ist denn eigentlich KI? Und dann redest du mit denen und sagen, ja, verstehe nicht, Olli, wir können dich hören, aber das können wir hier eh nicht durchsetzen. Das erlebe ich regelmäßig, dass jemand dann sagt, ne, von oben wird das eh gedeckelt. Oder ja, das können wir machen, aber das, da passiert eh nichts. Also diese ersten kleinen Schritte zu sagen, stellt doch mal Fragen. Ja, also geht doch mal. Ich verstehe, was du sagst. Du bist alter Triathlet, ne? Du könntest sagen, okay, vielleicht ist es nicht so der Sprung, vielleicht müssen wir auch mal die Disziplin wechseln. Können wir auch mal einen Schritt schneller Fahrrad fahren hier. Da müssen auch mal ins Wasser und schwimmen, um auch voranzukommen. Und das ist vielleicht mit Laufen gar nicht getan. Aber ich sage auch immer, Leute, geht doch einfach mal hin, stellt doch einfach mal blöde Fragen. Geht doch mal zu eurem Chef und fragt, warum verändern wir das eigentlich nicht? Fragt doch mal euren Chef, eure Chefin, was hast du für eine gute Idee, wie wir hier an der Stelle, wo wir das alle sehen, irgendwie weiterkommen? Und dann bin ich gespannt, ne, was dieses Thema, ne, Toleranz, da bin ich 100% bei dir. Das kann ja Toleranz nach innen sein, also dass ich auch toleriere, dass ich zum Beispiel nicht alles weiß, ja, und das auch aushalte, wie du es gesagt hast. Gleichzeitig aber auch hingehe und sage, okay, vielleicht müssen wir auch mit der gesamten Situation der Organisation eine gewisse Toleranz haben und aber dann sagen, ich erwarte nicht von meinem Chef, meiner Chefin, dass die mir sagt, was zu tun ist, sondern dass ich selber quasi in die Kraft komme und anfange, Dinge zu tun. Und ich glaube, das wünsche ich mir so ein bisschen auch für 2026, dass da immer mehr Leute auch in Positionen, wo sie vermeintlich keine Macht haben, ich glaube, aber das sind es die kleinen zusammenhängenden kleinen Aktionen, die vielleicht der Organisation helfen, den Schritt zu gehen.
Oder um in deiner Geschichte zu bleiben, einfach zu machen, Hirte zu sein. Ja. Er ist so.
Ja, absolut. Ja, man muss ein bisschen immer mehr Hirte sein, ne? Intuitiv. Mal einfach hingehen, wo ist denn das so hell? Guck mal,
einfach mal machen. Denn du wirst ja, also erstens wirst du nicht so viel machen, dass du deine eigene Firma zerlegst. Ja, also den Fall habe ich noch nicht gesehen.
Ja.
So, aber es braucht auch ein Stück weit einer inneren anarchischen Haltung, dass man einfach mal macht.
Ja.
Dass man auch Verbotszonen betritt, weil bei allem Respekt, keiner von uns wird ja wahrscheinlich so Dinge machen, dass er dann dafür gefeuert wird, ja, oder die Firma zerlegt. Das haben wir nämlich auch verlernt. Wir haben verlernt, wie so die Kinder, diese Uhrzeiten auszureizen, nach Hause zu kommen, dieses in Anführungsstrichen Verbotene zu tun, mit dem Wissen erwischt zu werden. Mhm. Und auch das, auch diese Komponente braucht es in Unternehmen. Was aber, und jetzt sind wir wieder bei diesem einen Thema, die Compliance, die in weiten, die in Teilen wichtig ist, hat dazu geführt, dass auf einmal die Kollegin oder die Kollegin nur gefallen wollte. Und auch die Unternehmensleitung. Und auf einmal spricht die verklausuliert. Und das hilft uns nicht. Ja? So.
Wir wollten ja eigentlich einen positiv konnotierten Podcast heute machen und sagen, wir gucken eigentlich auf die guten Sachen. Also, aus dieser Teilepisode nehmen wir dann einfach mit fürs nächste Jahr. Nehmt euch vor, seid mal ein bisschen mutiger, seid mal ein bisschen mehr Hütte. Weniger weise. Probiert Sachen einfach mal aus, stellt schlaue Fragen und springt, statt nur zu trippeln. Ich glaube, das tut eurer Organisation gut. Da finde ich mal ganz spannend, ne? Gibt es ja von von Amazon, diese Sache, du kannst da alles machen, was man in 24 Stunden wieder zurückdrehen kann. Finde ich schon interessant. Da wären ja schon eine Tonne, gerade so in der Verwaltung oder sowas, eine Tonne Sachen, glaube ich, die man machen könnte, die wahrscheinlich super sind, nur sich momentan keiner traut. Rafa, die Weihnachtsgeschichte ist eigentlich eine Erzählung ohne Happy End, wenn man so will. Also sie beschreibt auch eine lange Reise mit vielen Unwägbarkeiten, aber auch einen Leuchtstern und eine Orientierung. Und sie ist der Auslöser von vielen Sachen, die dann danach gekommen sind. Wenn du so auf uns guckst, sind wir auch gerade so mit KI, neue Räume, die da entstehen, neue Arbeitsformen, die entstehen. Wir haben eine hohe politische Unsicherheit da draußen, wo wir auch nicht genau wissen, wo es geht. Sind wir auch vielleicht gerade am, also in dieser riesigen Bewegung, die überall ist, auch am Anfang einer langen Reise und wir sind nicht sicher, ob es ein Happy End gibt?
Ja, ich will mal anders antworten. Vor einem Jahr lag ich ja im Krankenhaus mit dem Wadenbeinbruch. Ich bin am 29. November eingeliefert worden und am 13. Dezember kam ich nach Hause. Das heißt, ich habe dann die ersten zwei, den ersten Advent und den zweiten Advent im Krankenhaus verbracht. Und wenn du da so in dem Uniklinikum in Regensburg liegst, wo ich an der Stelle nochmal großen Dank sage, und ich habe ja auch das Krankenhaus dann entdeckt, weißt du, wenn man Trendscout ist, ist man auch Trendscout im Krankenhaus. Dann macht natürlich diese weihnachtliche Zeit in diesem Krankenhaus etwas mit dir. Du stellst nämlich fest, dass es im Leben, Joe Dispenza würde sagen, diese Art der Überraschung gibt oder das, was du nicht planen kannst. Und das gehört einfach dazu. Das sind so, ja, ich weiß gar nicht, jetzt war mein Wadenbeinbruch bestimmt keine Prüfung, da lagen ganz andere, sind Menschen, die haben ganz andere Krankheiten. Aber das, glaube ich, ist so eine Sache, dass man, die man sich immer wieder, vielleicht auch jetzt in diesen Tagen, sich damit konfrontiert und sagt, es gehört einfach dazu, dass es Prüfungen gibt oder dass es Phasen gibt in einem Leben, auch in einer Organisation, wo der Wind einem richtig ins Gesicht drückt und die auch hart sind und die auch Opfer verlangen und die auch schmerzlich sind. Aber das ist ein Teil der Evolution. Und dass man, wie sagte mein alter Chef mal, Franz Kelsenberg, Rafa, das Schöne, das sind Situationen und Situationen sind zeitlich begrenzt. Ja? Also ich meine, überleg mal so. Und das fängt damit an, dass man die Situation annimmt. Und ja, ich glaube auch, dass das dass die vor uns liegende Zeit herausfordernd und schwierig ist, aber ich für meinen Teil, ich habe die angenommen. Und das heißt, ich beklage mich deswegen nicht, vielleicht ab und zu mal, aber ich versuche dann, so dass mein eigenes Setup und das Setup mit Vitra darauf auszurichten, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen, Aktivitäten zu machen, um unseren Kunden dabei zu helfen, auch in dieser Zeit zu navigieren, dann von der Seite von Vitra einen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, es fängt aber wirklich damit an, dass man diese Realität für sich akzeptiert und sich dann fragt, was ist meine Rolle da drin? Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Und was muss ich dafür lernen, um gut zu bestehen? Ja, weil die Frage stellen wir uns ja oft nicht. So, wenn jetzt diese Herausforderung da ist, was muss ich dafür tun? Und gehen wir zurück im Krankenhaus, auf einmal stellen Leute die Ernährung um, Menschen sind achtsamer zu ihrem Körper, Menschen machen wieder Sport, so, ja, also wenn man in dieser Analogie bleibt, und das ist, und die kannst du ja auch auf dein Leben dann auch übertragen oder auf dein Berufsleben. Ja. Und das fängt natürlich damit an, und dann bin ich schon fertig, mit einem inneren Gefühl zu dir selbst. Ich bin echt nicht so ein Ratgeberleser. Aber überleg dir mal, wie viele Sachbücher es mittlerweile gibt, die du heute lesen kannst, die dir dein Leben einfacher machen. Sind wir komplett durchgeknallt? Ja. Entschuldigung, am Heiligen Abend. Das wollte ich
jetzt nicht. Nicht sagen. Jetzt war ein bisschen.
Genau. Wir schneiden jetzt dieses Wochenende.
Mach deinen Mund aus.
Genau. Genau. Wir überlegen eher, welche, jetzt sind wir wieder beim Thema. Hey, folgt eurem Stern. Genau. Folgt dieser inneren Stimme. Ja.
Ja. Wir beide, wir sprechen ja oft, ne, und wir sind dann auch manchmal, sage ich mal, ob der Dinge, die da passieren, auch frustriert und immer wieder sagen wir auch, nee, aber wir müssen ja auch irgendwie auch nach vorne gucken. So, was schenkt dir für 2025 Hoffnung?
Was schenkt mir Hoffnung? Naja, auf der einen Seite ist ein neues Jahr, ja immer verbunden mit Wünschen, die man hat und Ideen und Vorstellungen, und die gehen mir erstmal nicht aus. Ja, also wir als Familie haben da auch so einen Stern, wo wir sagen, ja, darauf arbeiten wir zu, ohne dem jetzt vorzugreifen. Das lösen wir dann nächstes Jahr auf. Und das andere ist meine vielen Begegnungen mit Menschen, die einfach genau dafür arbeiten und daran arbeiten, wo ich sehe, hey, was da alles drin ist, wo ich sage, da ist einfach viel Musik drin. Ich habe ja im Kontext einer anderen Idee, habe ich ja vor, in 26 diese Reise zu machen, die da heißt The Spine of Europe, vom arktischen Licht, also von dem höchsten Norden Norwegens bis nach Lissabon runter, Unternehmen, Universitäten, Protagonisten zu treffen, die an der Zukunft Europas arbeiten. Weil ich habe mich jetzt lang genug rumgetummelt in den anderen Innovationszentren und ich wollte die Macher Europas treffen. Und da habe ich die Reise schon geplant. Das sind fast über 500.000 Kilometer. Und in der Vorbereitung dafür, wenn du das dann siehst, dann denkst du, hey, es ist so viel für uns drin. Ja, und das stimmt mich dann positiv und es gibt mir Mut und Kraft und das zu tun, um an diesen guten Herausforderungen zu arbeiten.
Das ist spannend. Also bei mir ist das so, ich meine, ich habe ja dieses Jahr, wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe ja einen, sag ich mal, beruflich ein großes Jahr der Veränderung gehabt. Ja,
bin
ja,
genau, du hast ja mal voll einen hingelegt.
Ich habe voll einen, genau. Ich habe die Prinzip ja, die Fall, die das vielleicht nicht so mitbekommen haben, aber ich habe ja zum Anfang des Jahres die Geschäftsführung meiner Agentur nach über 26 Jahren dann gegeben, habe dann ein bisschen gewartet, so welche Aufgabe mich vielleicht findet, und seit Mitte des Jahres bin ich irgendwie in der Hochschullehre tätig. Und ich finde, das ist was, weißt du, Rafa, du musst sagen, das macht mir Schweinespaß. Oh, hab schon wieder so ein schlimmes Wort am Heiligen Abend. Entschuldigung, es macht mir sehr viel Spaß. Und vor allen Dingen da, und ich weiß, ich glaube, das hat mal Maria Montessori gesagt, die Zukunft liegt in der Kraft, die wir in den Kindern erwecken. Gut, das sind jetzt keine Kinder mehr, die bei mir sitzen. Aber ich habe, das ist das, was mir wirklich Hoffnung macht, sagen, okay, das ist eine Generation von Leuten, die werden, glaube ich, massiv unterschätzt. Die werden auch irgendwie, meiner Meinung nach, echt zum Teil schlecht geredet. Ich meine, na klar, hast du immer wieder ein paar Ausreißer drin. Und ich glaube, wenn man mit denen halt modern und vernünftig arbeitet, dann macht mir das wirklich Hoffnung, dass wir da Leute auch anziehen, die das alles, was wir uns hier, wir alten Säcke haben, lange arbeiten müssen, dass wir denen das mitgeben können. Und dass die, und das fand ich in deinem Bild ganz schön, nicht die kleinen Trippelschrittchen machen, sondern dass die diese Sprünge machen können, die wir brauchen. Ja, dass die auch vielleicht, dass es uns gelingt, denen den Mut beizubringen, zu sagen, wisst ihr, ihr habt eh nichts zu verlieren, haut doch mal einen raus. So. Ja, weil ich glaube, in jeder Situation, in der es irgendwie drunter und drüber geht, da steckt ja auch immer noch die Chance, dass das dazu führt, dass die Menschen einfach disruptiv was neu machen. Ja. Und das finde ich halt, das ist das, was mir für 2026 so, oder was ich mir vorgenommen habe, da noch mehr Gas zu geben, ne, und zu sagen, hey, ich gebe mein Wissen gerne da an der Stelle weiter.
Ja. Und ich glaube, was auch da wichtig ist, dass man selber einen zentralen Beitrag dazu leistet, dass man nicht spaltet.
Mhm. Mhm.
Denn es gibt ja auch mittlerweile Podcast-Formate von namhaften Redakteuren deutscher Medien, die viel intelligenter sind, als ich es sein kann, die viel klüger sprechen, als ich das überhaupt tun könnte, die aber mit ihrem Beitrag nicht dazu führen, dass sich was ändert, sondern dass die Gräben tiefer werden. Und wenn wir das tun, da verlieren wir die Menschen, wir verlieren Gesellschaften. Die Pandemie hat dazu geführt, dass wir den Diskurs verloren haben und die Debatte. Und vielleicht ist auch jetzt eine gute Zeit, darüber nachzudenken, aufeinander zuzugehen, die Unterschiedlichkeit zu akzeptieren und zu erkennen und die auch auszuhalten, zu tolerieren. Denn trotz dieser Unterschiedlichkeit gibt es im Gegenüber viel Gemeinsames und das gilt es herauszusuchen. Und ich finde es auch schon ich finde es nicht dienlich, was da passiert. Und beteilige mich ja auch in den sozialen Medien, nicht in politischen Kommentaren. Und wir sollten die Kraft wirklich auf das legen, auf die 15, 20, 30 oder 14%, die uns ein, und nicht auf die 65 oder 60 oder 30, die uns spalten und die uns trennen.
Ich glaube ja fast sogar, Rafa, dass das eher umgekehrt ist. Ich glaube, das ist dadurch, dass aber so viel Augenmerk auf diesen 15, 20%, die wir uns vielleicht, die uns spalten, so viel mediale, auch social mediale Aufmerksamkeit gelenkt wird, dass das deswegen viel schlimmer kommt. Aber das ist doch, wenn wir doch mal angucken, also wir sind doch entweder die Hirten oder die Weisen oder auch manchmal der Hirte, manchmal der Weise oder die Weise.
Oder auch der Esel und der Ochse.
Ja, vielleicht haben die es auch manchmal gut, dass die dazu nichts sagen müssen. Die einfach nur stehen und zugucken. Die haben vielleicht auch Spaß gehabt. Ja, was ich hinaus will, ist also den Wrap-up zu unserer Geschichte zu kriegen jetzt. Aber auch zu sagen, einfach mal mit dieser Neugierde aufeinander zuzugehen. Ja. Und auch, ja, ich meine, das sind ja die fremden Weisen, die aus dem Morgenland kommen. Die Hirten werden die auch nicht gekannt haben. Und trotzdem haben die zusammen da gestanden und haben sich das angeguckt und waren neugierig und offen und erstaunt. Und ich finde, da will ich gerne das nochmal aufgreifen. Dieses Thema Toleranz ist, glaube ich, extrem wichtig. Ja, die Freiheit auch. Ich sage immer so, wir haben so viel Freiheit, die hört aber da auf, wo sie die Freiheit von anderen einschränkt. Und ich glaube, das, wenn wir das als einzige Rahmenbedingung einfach mal beibehalten, dann haben wir trotzdem noch genug Möglichkeiten, was zu machen. Ja, mutig zu sein, neugierig zu sein und einen Leuchtstern zu suchen. Ich glaube, da gibt es schon genug Sachen, die wir für 2026 uns aussuchen können.
Übrigens, wenn man dazu auch einen noch... was wunderbar zum Hirten passt, ist die Berufsethik, die er hat. Er würde seine Tiere nie alleine lassen.
Ja.
Er würde jedes verlorene Tier suchen, egal bei welchen Wetterbedingungen. Das hat man jetzt gesehen, wo der frühe Schnee in die Alpen kam, wie dann die Hirten aufgebrochen sind und haben die Tiere von der Alm geholt, damit sie da nicht erfrieren, und haben dann die Tiere gesucht. So. Und diese Art der Berufsethik bedeutet, seinen Job zu machen. Egal, wie groß oder wie klein der ist. Egal, wie du dafür bezahlt wirst. Einfach deinen Job zu machen.
Und das bedeutet... Mitten in der Nacht, ne?
Nein, es ist egal. Das bedeutet, anzunehmen und ihn einfach zu machen. Und mit den Widerungen und den Umständen einfach umzugehen. Denn das ist... Also... Das ist ein zentraler Teil eines großen Motors, eines wirtschaftlichen Systems, genau diese Rolle anzunehmen. Und das hat was mit Urtugenden von uns zu tun.
Hallo? Ich wollte jetzt wieder ein bisschen Ruhe einkehren lassen und gucken. Und ich glaube... Das ist vollkommen richtig, was du sagst. Und das ist das Schöne an dem Hirten, der ist ja dann auch an der Stelle ambidexter, der macht seinen Job und gleichzeitig ist er neugierig und guckt sich neue Dinge an. Und ich glaube, Veränderung macht uns, also ich glaube, das ist für viele, oder für, ich versuche das mal vielen klar zu machen, Veränderung macht uns ja nicht kleiner. Ist ja nicht so, dass wenn sich was verändert, dadurch irgendwas kaputt geht oder so, sondern im Prinzip macht Veränderung einfach nur den Raum, in dem wir uns bewegen, größern, und auch gibt uns auch eigentlich einen größeren Raum, in dem Hoffnung kann, weil wir mehr Alternativen generieren. Und deswegen, ich sage immer so schön, Veränderung umarmen, statt da ablehnend gegenüberzustehen, hilft uns, glaube ich, perspektivisch. Rafa, was hast du heute, was machst du am Heiligen Abend? Was ist euer Ritual? Habt ihr eins?
Nein, ich würde jetzt gerne noch an der Stelle eine wahre Weihnachtsgeschichte teilen. Ich weiß gar nicht, Olli, ob du die kennst. Also, meine Mutter kam ja mit 17 Jahren nach Deutschland von Spanien mit einer kirchlichen Organisation, weil die war ja nicht minderjährig. Da wurde sogar das Geld zu meiner Oma geschickt, das muss man sich auch vorstellen. Und war dann in dem besagten bescheidenen Langerwehr. Und der Pastor in Langerwehr rief, glaube ich, am ersten oder zweiten Advent in die Gemeinde, dass da draußen sehr viele Menschen sind jetzt, die Gastarbeiter, die können nicht nach Hause. Und wie schön wäre das doch, wenn die quasi Weihnachten bei den Bürgern der Langerwehr verbringen. Okay. Meine Tante Margarete ging dann nach Hause. Also mein Vater hat zwei Geschwister. Meine Tante Margarete ging dann nach Hause und hat meinem Opa Martin dann gesagt, Papa, der Pastor hat gesagt, da draußen, da gibt's Menschen, die sind nicht zu Hause, die sind ja nur zu Gast oder die wohnen dann hier. Und die haben keinen, mit dem sie Weihnachten feiern. Und da hat man meinem Großvater gesagt, ja, Kind, kennst du wen? Und dann hat meine Tante gesagt, ja. Und dann hat mein Opa natürlich nicht damit gerechnet, dass meine Tante die einschwärzt. So. Was hat meine Tante gemacht? Meine Tante hat dann meine Mutter auf dem Schulweg, also man traf sich wohl, meine Mutter ging zur Schicht. Hallo, so würden Sie gerne bei uns Weihnachten? Ja, wer bist du denn? So und so, ja, wo muss ich denn hin? Ja. Und dann kam Tante Margarete nach Hause, hat gesagt, Opa, da kommt jetzt eine Frau an Weihnachten. Was? Ja, wie wär's das denn? Ja, die sehe ich da immer auf dem Schulweg. Was? Ja, okay, gut. Und dann, ja, die, okay, Maria, aber ist meine Oma, ja. Maria, also, leben beide nicht mehr. Maria, du musst jetzt, also da kommt jetzt wer, wir haben einen Gast mehr. Margarete, du schläfst in dem Zimmer, Harry und Kurt, also mein Vater und sein verstorbener Bruder, ihr habt das Zimmer zusammen. Und so kam meine Mutter am heiligen Abend, das gibt ja mal, Opa Gilgen und Maria Gilgen ins Haus. Ich glaube, damals schon in die Margaretenstraße, wo heute meine Eltern wohnen. Und da hat die meinen Vater kennengelernt. Alter, gib dir das mal. Was für eine Geschichte. Und mein Vater erzählt heute noch, wie viel meine Mutter vom Weihnachtsbraten gegessen hat.
Ordentlich.
Ordentlich. Aber ist das eine wunderbare Weihnachtsgeschichte?
Die ist wunderbar. Und deine Mutter hieß noch Maria. Schöner.
Nein, meine Mutter.
Deine Oma hieß Maria.
Genau, mein Opa Martin und meine Mutter heißt Mercedes.
Mercedes.
Genau.
Ein Traum. Die ist wirklich schön. Die kannte ich jetzt wirklich noch nicht, Rafa.
Ja,
vielen
und
Dank,
wir
dass ihr geteilt
sind
hast.
Zu Hause, also Schwiegereltern, meine Frau und ich und die ganzen Tiere. Und ich glaube, wir haben einen Gasthund noch bei uns über Weihnachten in der Pension. Und wir machen es uns gemütlich und besinnlich. Und wir?
Auch bei uns ist das immer sehr, also eine spannende Weihnachtsgeschichte kann ich dir jetzt gar nicht erzählen, aber wir haben immer alle, meine Eltern sind da, mein Bruder ist da, meine Schwiegermutter ist da, wir machen immer quasi in Familie.
Volles Haus.
Volles Haus, ja, und essen zusammen, singen zusammen und packen natürlich die obligatorischen Geschenke auch. Myrrhe und Weihrauch, was sich so Teenager heutzutage wünschen.
Ja. Wenn die wissen, was das ist.
Ja.
Mein und Lieber. Was ist dein Lieblingslied an Weihnachten?
Also ich muss sagen, da habe ich jetzt eine kleine Anekdote. Gucken, ob wir damit jetzt alle Leute langweilen. Also meine verstorbene Großmutter Elfriede, die konnte nicht gut singen, aber laut. Und sehr hoch. Und die hat immer ein Odo Fröhliche geschmettert und uns Enkeln sind die Tränen gelaufen, weil die das wirklich mit so einer Kopfstimme und ich möchte das jetzt hier nicht vormachen. Das war großartig, aber ich muss immer, wenn ich dieses Lied höre, und es ist eigentlich ein sehr schönes Lied und es in der Kirche dann gesungen wird, ich muss dann immer an meine Oma Elfriede denken und bemühe mich dann irgendwie eher so in den Basston zu brummeln.
Ach so.
Rafa.
Olli.
Wir beide gehen jetzt in die wohlverdiente Weihnachtspause. Wir beide sehen uns aber auch schon direkt im neuen Jahr wieder. 4. Januar geht's los.
Denn wir brechen auf und folgen unserem Stern über den großen Teich in die USA. Na, Nevada.
Ja, so kann man das erzählen. Man kann aber auch sagen, also wir fahren nach Vegas, wo alles von morgens bis abends leuchtet wie Drecksau. Dann kann man auch das schönste Bild kaputt machen. Ja, nein, wir gehen auf die CES. Wir treffen da viele, viele coole Leute. Wir reden über die neuesten Sachen. Werden das sicherlich auch wieder hier teilen und da freue ich mich drauf. Ich freue mich natürlich vor allen Dingen aber auch damit euch unterwegs zusammen mit Flo, Chris, den beiden Chris eigentlich und dir. Weil immer auf, ich sag mal, Reisen bildet und gleichzeitig ist aber auch so ein Klassenfahrt-Effekt dabei, ne? Dass man einen ganzen Tag zusammen ist und dabei wirklich viel Zeit hat, auch mal ein bisschen tiefgreifender zu reden. Und ich kann mir vorstellen, dass die Weisen aus dem Morgenland, ich meine, die waren ja auch einen Schritt unterwegs und in dem Stern hinterher, so vielleicht sind wir ja auch ein bisschen so die Weisen, die dann da mit unserem Rucksack voll Ideen dann zusammen auf Wanderschaft sind und dabei Zeit haben, uns über viele neue Dinge auszutauschen. In diesem Sinne.
Olli, an dieser Stelle frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten, lieber Rafa. Und euch da draußen auch. Genießt den Tag mit euren Lieben. Und ich sag mal, wenn ihr ein Stück braten wollt, dann ruft den Rafa an. Der hat bestimmt noch einen Platz bei sich am Tisch frei.
Genau, ja.
Ja. Also in diesem Sinne, ein friedvolles Weihnachtsfest, lieber Rafa. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, hier mit uns am Heiligen Abend zu sprechen. Und wie gesagt, wir sehen uns quasi übernächste Woche schon wieder.
Das Abendvergnügen. Ich wünsche allen jetzt, wie man in Bayern sagt, eine Stadezeit.